Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Die Corona-Pandemie mit ihren verschiedenen Folgen prägt auch heute diese Sendung. Der EU-Streit um Impfstofflieferungen mit einem Hersteller findet ebenso Platz wie die Debatte über weitere Corona-Beschränkungen. Thema ist auch die derzeit schwer voraussehbare wirtschaftliche Zukunft des Landes. Viele Variablen bleiben also unklar und CDU-Chef Laschet erteilte heute dem Ruf nach planbarer Perspektive einmal mehr eine Generalabsage.
Manche sagen, ja, wo ist denn der Langzeitplan? Wir brauchen eine langfristige Perspektive. Und ich sage jedem, die kann es nicht geben. Keiner kann heute sagen, was im Mai und im Juni und im Juli geöffnet oder geschlossen wird.
Armin Laschet im Düsseldorfer Landtag. Neben der Corona-Entwicklung fassen wir die Erinnerung im Bundestag an den Holocaust-Gedenktag zusammen und berichten über den US-russischen New Start-Vertrag. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um den Einfluss türkischer Nationalisten auf Präsident Erdogan. Der Streit zwischen der EU-Kommission und dem britisch-schwedischen Impfstoffhersteller AstraZeneca kocht weiter. Die EU-Kommission fürchtet, dass vor allem die EU-Staaten von der angekündigten Verzögerung von Impfstofflieferungen betroffen ist und nicht so sehr andere Länder, zum Beispiel Großbritannien. Die Kommission fordert deshalb eine gerechte Verteilung. Am Abend will man weiter beraten. Bettina Klein zur Ausgangslage.
Am Nachmittag eines Tages voller Informationswirrwarr ging Gesundheitskommissarin Kyriakides dann doch noch mit einem Statement vor die Presse und nahm einige Fragen entgegen. Sie wirkte ungewöhnlich ernst und angefasst. Lassen Sie es mich klar sagen, die 27 EU-Staaten sind sich einig, dass AstraZeneca seinen Verpflichtungen aus unseren Vereinbarungen nachkommen muss.
We are in a pandemic. We lose people every day.
Wir sind in einer Pandemie, fuhr Kyriakides fort. Wir verlieren jeden Tag Menschen. Das sind nicht Zahlen oder Statistiken. Das sind Personen mit Familien, Freunden und Kollegen, die alle davon betroffen sind.
All affected as well. Pharmaceutical companies, vaccine developers have moral, societal and contractual responsibilities, which they need to uphold.
Pharmafirmen und Impfstoffentwickler tragen eine moralische, gesellschaftliche und vertragliche Verantwortung, der sie gerecht werden müssen. Ein Interview von AstraZeneca-Chef Pascal Soriot hatte in der Kommission für Empörung gesorgt, mit Aussagen, die nach Darstellung der Kommission nicht der Wahrheit entsprechen. Etwa, dass die beiden Produktionsstandorte im Vereinigten Königreich nicht für die Belieferung der EU, sondern zunächst ausschließlich für die Versorgung der britischen Bevölkerung gedacht sind.
There is no hierarchy of the factories.
Es gibt keine Hierarchisierung der Produktionsstätten im Vertrag, stellte Kyriakides klar. Es wurde nicht zwischen den belgischen und britischen Standorten unterschieden.
The UK and the Europe, the UK factories are part of our advance purchase agreements. And this is why they have to deliver.
Weshalb also produziert AstraZeneca nicht in Großbritannien, wenn es wie angegeben Probleme in einem belgischen Werk gibt? Dem Unternehmenschef zufolge hat sich die Firma in einem Vertrag mit der britischen Regierung dazu verpflichtet, der 3 Monate vor der EU abgeschlossen wurde. Dies aber stünde nach Kommissionsauffassung im klaren Widerspruch zur Vereinbarung mit der Europäischen Union. AstraZeneca hinterlässt hier verbrannte Erde, so der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
Die Bürgerinnen und Bürger Europas werden es sich nicht gefallen lassen, von einem Konzern als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Es wird schwerwiegende Konsequenzen für AstraZeneca haben, und zwar weit über den Fall der Impfstoffe hinaus.
Außerdem wehrt sich die EU gegen die Interpretation, der Vertrag sehe nur ein bestes Bemühen des Unternehmens vor und sei daher nicht verpflichtet zu liefern. Auch dies wies Gesundheitskommissarin Kyriakides als weder korrekt noch akzeptabel zurück.
The view that the company is not obliged to deliver because we signed a best effort agreement is neither correct nor is it acceptable.
Das Problem, der Vertrag ist noch immer nicht öffentlich. Nachdem das Unternehmen nun selbst Einzelheiten ausgeplaudert hat, bat die Kommission, einer Freigabe zuzustimmen. Eine Forderung, die aus dem Europäischen Parlament schon lange erhoben wird. Eine weitere Behauptung AstraZenecas glaubt die Kommission, auf andere Weise widerlegen zu können. Zolldokumente sollen demzufolge zeigen, dass Impfstoffe aus den belgischen Firmen in andere Länder außerhalb der EU gebracht wurden. Auch dies hatte das Unternehmen bestritten. Um 18.30 Uhr konferiert die zuständige Steuerungsgruppe erneut. Zugeschaltet ist nach letzten Informationen nun doch eine Vertreterin von AstraZeneca. Der Fokus liege darauf, gemeinsam mit dem Unternehmen eine Lösung zu finden, beteuerte eine EU-Beamtin. Es geht um uns, nicht um uns und die. Die EU erwartet dennoch Aufklärung über eine Reihe von Fragen. Was macht das Unternehmen nun, um das Problem zu lösen? Welche Anlagen nutzt es, um den Vertrag zu erfüllen, nachdem nur ein Viertel der für das erste Quartal versprochenen Menge zugesagt werden konnte? Wie geht es weiter mit den Lieferungen ab dem zweiten Quartal? Und was genau war das Problem der Fabrik, von dem AstraZeneca gesprochen hatte? Offen ist, ob es Antworten auf diese Fragen heute Abend geben wird oder möglicherweise erst in schriftlicher Form im Laufe der nächsten Tage.
Bettina Klein. In Großbritannien zeigt sich die Regierung nicht begeistert davon, wenn Forderungen aufkommen, knappen Impfstoff womöglich mit der EU zu teilen. Insgesamt wird das Thema AstraZeneca aber dort nicht so heiß diskutiert wie in Brüssel. Die britische Regierung hat vielmehr alle Hände voll damit zu tun, die weitere Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Mutation irgendwie zu begrenzen. 100.000 Menschen sind mittlerweile an oder mit Covid-19 gestorben. Christine Heuer aus London.
Großbritannien hat die meisten Todesopfer in der Pandemie zu beklagen. Nirgendwo sonst in Europa hat man aber früher mit dem Impfen begonnen. Nirgendwo in Europa ist man damit weiter. 7 Millionen Menschen haben im Königreich ihre erste Dosis bereits bekommen, darunter 80% der Ältesten zu Hause und in betreuten Heimen. Entsprechend gelassen reagiert London auf den Streit zwischen AstraZeneca und der Europäischen Kommission. Im Unterhaus betont der Premierminister, wie richtig es gewesen sei, nicht mitzumachen beim europäischen Impfprogramm und stattdessen nach einem eigenen britischen Plan zu handeln.
I do think that we've been able to do things differently and better.
Ich bin überzeugt, dass wir deshalb vieles anders und in mancher Hinsicht besser machen konnten. Aber wir stehen noch am Anfang. Die Impfungen sind ein internationales Projekt. Wir sind auf unsere Freunde und Partner angewiesen und wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, in der EU und darüber hinaus. Dass die Europäer von AstraZeneca inzwischen Impfstoff aus den beiden britischen Werken verlangen, um Lieferausfälle aufzufangen, erwähnt Boris Johnson mit keinem Wort. Der Premier hat keinen Zweifel, dass die Hersteller den Briten die vereinbarten Impfmittel in der vereinbarten Zeit liefern. AstraZeneca verweist darauf, dass die Briten einfach früher dran waren. London hat 3 Monate vor den Europäern Verträge abgeschlossen. 3 Monate, in denen es ebenfalls Lieferschwierigkeiten gab. 3 Monate, in denen diese Schwierigkeiten aber behoben werden konnten. Der Lieferausfall für die EU werde keine Auswirkungen auf das Königreich haben. Mehr als das Impfen treibt die Briten um, dass sie seit gestern mehr als 100.000 Covid-Tote zu beklagen haben. Eine Marke, für die der Premierminister sich zu verteidigen hat.
We did everything that we could to minimize suffering and minimize loss of life in this country as a result of the pandemic. And I'm deeply sorry for every life lost.
Es tue ihm leid um jedes verlorene Leben, sagt Boris Johnson. Die Regierung habe aber alles getan, was sie konnte. Das genau sehen viele Briten anders. Sie erinnern an zögerliche und nicht sehr stringente Lockdown-Maßnahmen, an Lockerungen gegen den Rat der Wissenschaft, an den demonstrativen Leichtsinn vieler in Downing Street. Die Regierung, sagen ihre Kritiker, habe eben nicht alles getan, was sie hätte tun können gegen Corona. Oppositionsführer Keir Starmer heute im Unterhaus.
I'm sure the Prime Minister regrets the fact that 100.000 people have lost their lives. The question is why? The Prime Minister is going to have to answer that question one day.
Er sei sicher, dass Boris Johnson den 100.000-fachen Covid-Tod bedauere. Die Frage sei aber, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Das müsse der Premierminister beantworten. Aber der Premierminister möchte das nicht.
When you have a new virus and indeed when you have a new variant.
Wenn man ein neues Virus hat, eine neue Variante, wenn man mit einem so schlimmen Dilemma konfrontiert ist wie die Regierung seit einem Jahr, dann gibt es keine einfachen Antworten.
There are no easy answers.
Schon wird in Großbritannien über die spätere Aufarbeitung aller Maßnahmen und Fehler gesprochen. Eine unabhängige Kommission soll die Corona-Politik der Regierung untersuchen. Bis dahin kann Boris Johnson auf eine bessere Stimmung im Land hoffen, dank seiner Erfolge an der Impffront.
Christine Heuer aus London und damit zur Pandemieentwicklung hierzulande. Die Sorge vor ansteckenderen Virusmutationen aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien oder Dänemark prägt derzeit das Regierungshandeln. Trotz sinkender Neuinfektionszahlen in Deutschland beriet das Bundeskabinett heute darüber, ob zum Schutz vor den Mutationen weitere Reisebeschränkungen greifen müssten. Caroline Born.
Ein Corona-Test, vorsorgliche Quarantäne und eine elektronische Einreisemeldung. So sind momentan die Regeln für Reisen. Doch sie könnten strenger werden. Zwar hat die Bundesregierung noch keine konkreten Pläne, doch Innenminister Horst Seehofer hat laut einer Sprecherin seines Hauses bereits Vorschläge für Einschränkungen gemacht, über die sich am Mittwoch das Kabinett ausgetauscht habe, so die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Weil zu Reisebeschränkungen auch Gespräche in Brüssel liefen, wolle die Bundesregierung diesen aber nicht vorgreifen. Gegenüber der Bild-Zeitung hatte Seehofer am Dienstag schärfere Grenzkontrollen genannt, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu null. Für ein Ablenkungsmanöver vom Impfchaos hält das der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Oliver Luksic. Neben einer Abstimmung auf EU-Ebene brauche es diese auch im Bundestag, so Luksic im Deutschlandfunk.
Die Mutationen sind ja nicht neu, die sind auch schon da. Insofern glaube ich, da ist jetzt auch viel Symbolpolitik dabei. Wenn wir da in ganz Europa eine Regel finden, dass wir beispielsweise den Flugverkehr nach Brasilien einstellen, da könnte man durchaus drüber diskutieren. Aber jeglichen Flug auch innerhalb der EU nach Deutschland einzustellen, das halte ich für nicht verhältnismäßig.
Mehr testen, dann sei eine sichere Einreise auch möglich, so Grünen-Chef Robert Habeck im ZDF.
Herr Seehofer zieht eigentlich das Pferd gerade von der falschen Seite auf. Es gibt Tests, die man an sich selbst durchführen kann. Die sind in Österreich zugelassen, in Deutschland nicht.
Für mehr Eigentests spricht sich auch SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis aus bei einer aktuellen Stunde im Bundestag zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Mattheis fordert zudem eine effektivere und transparentere Impfstoffbeschaffung.
Das ist ein eindeutiger Auftrag an den Bundesgesundheitsminister. Aber ich glaube, das ist angekommen, dass wir da eine eindeutige, verlässliche, vertragliche Grundlage brauchen.
Kritik am Impfen auch von der Opposition. Zu spät, zu wenig, zu langsam, so die FDP. Und Jan Korte von der Partei Die Linke.
Also mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mit meiner Oma gesprochen, die ist 94, die hat bis heute keinen Impftermin. Das ist eine Katastrophe, wie hier vorgegangen worden ist. Und ich frage mich schon, wer trägt dafür eigentlich die politische Verantwortung?
Fundamentalkritik kommt von der AfD. Der Abgeordnete Armin Hampel wirft der Regierung vor, gezielt Angst vor dem Coronavirus zu schüren und ältere Menschen nicht ausreichend zu schützen.
Caroline Born aus Berlin. Konkrete Folgen für die Politik hatten Virusmutationen heute für Baden-Württemberg. Eigentlich wollte die dortige Landesregierung heute die schrittweise Öffnung von Grundschulen und Kitas verkünden. Doch daraus wurde nichts. Anita Westrup.
Es seien 8 neue Fälle von Virusmutationen im Südwesten bekannt geworden, unter anderem bei 2 Kindern in einem Kindergarten in Freiburg, so Landesregierungssprecher Rudi Hochfliet. 21 weitere Menschen in dem Freiburger Kindergarten seien ebenfalls infiziert. Nun müsse noch geklärt werden, ob es sich auch um die neuen Virusvarianten handele. Ursprünglich wollten Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin Eisenmann am Nachmittag die Entscheidung verkünden, dass Kitas und Grundschulen schrittweise wieder geöffnet werden sollen. Angesichts der sinkenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg galt die Entscheidung als Formsache. Wegen des Auftretens der Virusmutationen könnte sich die Öffnung der Kitas und Schulen nun jedoch verzögern.
Anita Westrup. Und diese Bilder in der Corona-Pandemie kennen wir seit dem Frühjahr. Bundeswehrangehörige, die in Gesundheitsämtern mittelefonieren, um Corona-Infektionsketten nachzuvollziehen und wenn möglich zu durchbrechen. Oder später Soldaten und Soldatinnen, die in Pflegeheimen Corona-Schnelltests bei Besuchern durchführen. Doch insgesamt wird offenbar weniger Hilfe aus der Truppe abgerufen, als denkbar wäre. Klaus Remme.
Auf den ersten Blick sind die Zahlen beeindruckend. Von 20.000 Soldaten im Corona-Einsatzkontingent der Bundeswehr sind derzeit, Stand heute, über 15.000 gebunden. Das Verteidigungsministerium verweist auf bisher 3.276 Anträge auf Amtshilfe. Über 2.000 seien bereits abgeschlossen, über 800 sind in der Durchführung, 170 in Planung. Doch gerade im kritischen Bereich der Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen hakt es. Annegret Kramp-Karrenbauer hat dafür zusätzlich 10.000 Soldaten angeboten. Doch sie wird nicht müde zu betonen, dass die Bundeswehr aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht von sich aus handeln kann. Amtshilfe muss angefragt werden. Stand heute wurde das Angebot bundesweit von gerade einmal 73 Alten- und Pflegeheimen angenommen. Die Verteidigungsministerin heute Morgen im ZDF.
Es liegt im Moment daran, dass zu wenig angefordert wird. Das war Thema in den Ministerpräsidentenkonferenzen, in den Schalten auch der Chefs der Staatskanzlei. Die Kanzlerin selbst hat die Landräte antelefoniert, hat nochmal deutlich gemacht, dass es diese Hilfe gibt. Ich habe immer gesagt, diese Hilfe ist kostenfrei und ich kann nur dafür werben, dass jeder wirklich diese Hilfe in Anspruch nimmt.
So klar war das mit der Kostenübernahme nicht, sagt Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages. Man rede seit Dezember darüber und habe viele rechtliche und praktische Probleme lösen müssen. Der Kabinettsbeschluss für die Kostenübernahme heute komme spät, sei aber sehr wichtig. Die besondere Gefahr von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen ist durch das gesamte vergangene Jahr wieder und wieder betont worden. Die Statistik der Todesfälle ist hier eindeutig. Der mangelnde Schutz der Einrichtungen ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland ist einer der Kritikpunkte am Krisenmanagement. Zu viel Bürokratie, endlose Dienstwege. Landkreistagspräsident Reinhard Sager hat eine andere Erklärung.
Zwischen Bundeswehr und uns ist der Weg tatsächlich kurz. Es bedarf aber auch der tatsächlichen Nachfrage aus den Heimen heraus selbst. Da scheint mir im Moment der Wurm zu liegen. Also die Heime müssen auch sagen, ich brauche ein oder zwei oder drei Personen, die mir schnell helfen. Daran liegt es auch. Und das ist, glaube ich, der Punkt in der Organisation, der bisher nicht klappt.
Abgesehen vom Problem mangelnder Schnelltests unterstützen derzeit fast 1.800 Soldaten Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen als sogenannte helfende Hände. Und mehr noch, ein Jahr nach Ausbruch von Corona in Deutschland sind Stand heute 5.460 Soldaten in den Gesundheitsämtern mit der Nachverfolgung von Kontakten beschäftigt. Über 2.000 sind für Unterstützungsleistungen in Impfzentren eingeplant.
Klaus Remme berichtete und zur Bundeswehrhilfe in Corona-Zeiten auch sein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bekommen viele Menschen jeden Tag hautnah zu spüren. Durch Laden- und Restaurantschließungen, durch Auftragsrückgänge, durch den Zusammenbruch ganzer Geschäftsbereiche. All das zusammengenommen führte das dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 5% zurückging. Wie es in diesem Jahr weitergeht, dazu aktualisierte Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute in Berlin per Jahreswirtschaftsbericht seine Prognose. Theo Gerster zugehört.
Das Coronavirus bleibt die Konjunktur- und Wachstumsbremse für Deutschland und die Bundesregierung zollt dem Tribut. Auf 3% nimmt Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Wachstumsprognose zurück. Die wirtschaftliche Erholung, im letzten Jahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 5%, verläuft langsamer und sie dauert länger, so der Bundeswirtschaftsminister.
Wir wollen zurückkehren zu einem Zustand, wie es ihn vor der Pandemie gegeben hat. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres den Stand von vor Ausbruch der Corona-Krise wieder erreicht haben wird.
Mitte nächsten Jahres, das wäre ein halbes Jahr später als bisher angenommen. Dabei fußt die neue 3%-Prognose darauf, dass der aktuelle Lockdown Mitte Februar ausläuft. Doch darüber zu spekulieren, hält Altmaier für falsch. Hoffnungen machten die sinkenden Infektionszahlen, aber die Gefahr der Virusmutanten sei eben auch da. Deshalb will Altmaier keine falschen Erwartungen wecken. Die 3% seien aber eher einen Tick zu vorsichtig als einen Tick zu forsch kalkuliert.
Also ich gehe davon aus, immer davon ausgehend, dass es keine unerwartet drastischen Veränderungen gibt, dass wir mit der Prognose 3% auf sicherem Grund sind. Und dass bei einem guten Wirtschaftsverlauf 1 oder 2 Zehntelprozent mehr drin sind und dass wir im Jahre 2022 eine Fortsetzung des Aufschwungs erwarten können.
Dafür werden die aktuellen Hilfen erst einmal fortgeführt, damit es auch weiter gelingt, die wirtschaftliche Substanz in Deutschland zu halten. Gerade da aber ist Altmaier seit Wochen in der Defensive. Zwar stiegen die Auszahlungen bei den November- und Dezemberhilfen binnen einer Woche von 3,1 auf heute 3,9 Milliarden Euro, doch noch immer sind dies überwiegend Abschlagszahlungen. Das weiß auch Altmaier und er kennt die Ungeduld, mit der vor allem Mittelständler auf die endgültigen Zahlbeträge warten.
Die Frage, wann die Schlussabrechnung stattfindet, kann ich Ihnen deshalb nicht endgültig beantworten, weil wir noch bis Ende April die Möglichkeit zur Antragstellung eröffnet haben. Aber ich gehe davon aus, dass die Anträge, die im November und Dezember gestellt worden sind, zügig in den nächsten Wochen abgerechnet werden.
Im Übrigen will Altmaier jetzt die Erholung verstetigen und verstärken. Mittel zum Zweck ist ein Versprechen.
Wir haben im Jahreswirtschaftsbericht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir neue steuerliche Belastungen für die Bürger und Bürger sind ja auch Unternehmer, vermeiden wollen. Und das ist für mich eine wichtige Ansage. Es würde niemand verstehen, wenn wir mitten in der Krise die Steuern erhöhen.
Spätestens hier schimmert dann doch der nächste Wahlkampf schon durch. Denn Altmaier will noch einiges erreichen. Die im letzten Jahr beschlossene Deckelung der Sozialabgaben bei 40% vom Brutto will er auch für die kommenden Jahre festschreiben. Ebenso wie weiter sinkende Strompreise durch eine niedrigere EEG-Umlage, für die dann, wie schon jetzt, der Staat einspringen müsste. Ob dafür die Kraft und vor allem die Finanzmittel noch reichen, wenn es gleichzeitig bei der Schuldenbremse bleiben soll, dazu blieb Altmaier die Antwort heute schuldig.
Theo Geers mit dem Jahreswirtschaftsbericht, der in diesem Jahr unter besonders unklaren Vorzeichen steht. Im Bundestag wich heute Vormittag die Tagespolitik einem tiefgehenden Erinnern. Der 27. Januar wird national und international als Holocaust-Gedenktag begangen. Zugleich markiert das heutige Datum den 76. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Und deshalb sprachen jüdische Vertreterinnen verschiedener Generationen an diesem Tag zu den Abgeordneten. Christiane Habermals hat für uns zugehört.
Wie erzählt man, was kaum in Worte zu fassen ist? Wie macht man den lange nach dem Krieg Geborenen deutlich, wie es ist, in der Heimat auf einmal zu den Geächteten zu gehören, zu denjenigen, die erst ausgegrenzt, dann entrechtet, dann ermordet wurden? Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, gehört zu den wenigen, die noch selber Zeugnis ablegen können von den Verbrechen der Nationalsozialisten. In eindrücklichen Worten erzählt die 88-Jährige in ihrer Rede im Bundestag, wie sie als kleines Kind eines Nachmittags wie immer zum Spielen mit den Nachbarskindern in den Hof gehen will.
Heute ist das Gatter verschlossen. Ich rufe, sie drehen sich weg. Von hinten raunt mich die Hausmeistersfrau an. Judenkinder dürfen hier nicht spielen. Tränen schießen mir in die Augen. Zu Hause nimmt mich Großmutter auf den Schoß. Sinnlos, das Erlebte kleinzureden. Sie spricht von finsteren Zeiten, die bald vergehen würden.
Charlotte Knobloch überlebte den Holocaust versteckt auf einem Bauernhof. Eine Hausangestellte ihres Onkels hatte sie als ihre uneheliche Tochter ausgegeben. Nach dem Krieg entschied sie sich nach langem Zögern, im Land der Täter zu bleiben, auch um mitzuhelfen, jüdisches Leben wieder aufzubauen. Und sie habe hier wieder eine Heimat gefunden. Doch von einer Normalität seien Juden in Deutschland noch immer weit entfernt. Es sei unerträglich, wenn Corona-Leugner die Politik der Regierung mit dem Naziterror gleichsetzten, sagte Knobloch und warnte:
Wir dürfen stolz sein auf unsere Bundesrepublik, verehrte Damen und Herren. Aber wir müssen sie wehrhaft verteidigen. Nicht einen Tag dürfen wir vergessen, wie zerbrechlich die kostbaren Errungenschaften der letzten 76 Jahre sind.
Zuvor hatte bereits Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Dass es überhaupt wieder jüdisches Leben in Deutschland gäbe, sei ein Glück für unser Land, das wir uns immer wieder neu verdienen müssten, betonte er.
In Halle entkam die jüdische Gemeinde nur durch einen Zufall, einen mörderischen Anschlag. Und nach Jahrzehnten der Zuwanderung denken deutsche Juden über Auswanderung nach. Und das beschämt uns. Es ist niederschmetternd, eingestehen zu müssen, unsere Erinnerungskultur stützt nicht vor einer dreisten Umdeutung oder sogar Leugnung der Geschichte.
Traditionell sprechen bei der Gedenkstunde des Bundestages Überlebende des Holocaust. Was aber wird sein, wenn es niemanden mehr geben wird, der das Grauen selber erlebt hat? Die zweite Gastrednerin, die 1987 in Kiew geborene Publizistin Marina Weißband, steht für die dritte Generation nach der Shoah. Sie kam 1994 mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland. Die Tragödie überschattet die Familie bis heute.
Meine Großeltern waren traumatisiert oder wurden ermordet. Meine Eltern waren davon traumatisiert. Und unsere Kinder, meine Tochter, sehen und lernen mit Schrecken. Umso schmerzhafter ist für mich diese Debatte über einen vermeintlichen Schlussstrich, solange wir keinen ziehen können.
An ihrer Generation sei es nun, die Erinnerung an das Grauen in der Zukunft lebendig zu halten, ohne selbst zu einem lebenden Mahnmal zu werden, sagte Weißband. Denn die Idee, die Würde mancher Menschen sei mehr wert als die anderer, sei noch immer nicht ausgestorben.
Christiane Habermals über das Erinnern im Bundestag am heutigen Holocaust-Gedenktag, das mehrere Generationen umfasste. Auch dazu haben wir ab 19:05 Uhr einen Kommentar hier im Deutschlandfunk vorbereitet. Wir gehen ins Ausland. Eine konkrete sicherheitspolitische Folge des Amtswechsels im Weißen Haus wurde heute in Russlands Parlament sichtbar. Nachdem der neue US-Präsident Biden mit seinem Amtskollegen Putin in Moskau telefoniert hatte, zeigte sich ziemlich schnell ein Kurswechsel der USA. Im Gegensatz zu Donald Trump stimmte Biden der Verlängerung des New START-Vertrages über atomare Langstreckenraketen zu. Dieser letzte große US-russische Rüstungskontrollvertrag, der noch in Kraft ist, bekommt eine 5-Jahres-Verlängerung. Die russische Duma stimmte dem heute zu. Thielko Gries mit der Chronologie dazu.
Solange Donald Trump im Amt war, wurde es nichts mit der Verlängerung. Die Amerikaner wollten damals unbedingt auch China zum Vertragspartner machen, was jedoch sowohl die Volksrepublik selbst als auch Russland ablehnten. Dann musste erst die Vereidigung Joe Bidens abgewartet werden und nun musste es schnell gehen, sonst wäre der Vertrag in wenigen Tagen ausgelaufen. Wladimir Putin jedenfalls zeigte sich in einer Videoschalte mit dem online stattfindenden Weltwirtschaftsforum von Davos zufrieden. Das ist zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch dreht sich eine Spirale der Widersprüche. Bekanntlich mündeten die Unfähigkeit und die Nichtbereitschaft, ähnliche Probleme zu Beginn des 20. Jahrhunderts grundsätzlich zu lösen, in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Dieser historische Bezug ist in der Wahrnehmung vieler Russen nicht sehr weit hergeholt. Der 27. Januar ist nicht nur der Tag, an dem im Jahr 1945 die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreite, sondern auch der Tag, an dem im Jahr 1944 die fast 3-jährige Blockade von Leningrad beendet werden konnte. Etwa 1 Million Menschen waren in der Stadt ums Leben gekommen. Die Ratifizierung von New START durch Staatsduma und Föderationsrat waren Formsache. Die Besetzung dieser Parlamentskammern kommt unter den Leitlinien des Kremls zustande. Entsprechend wurden sowohl in der Duma als auch im Föderationsrat ausschließlich Ja-Stimmen gezählt. Der New START-Vertrag oder DSNV, wie er auf Russisch abgekürzt heißt, erlaubt beiden Ländern für weitere 5 Jahre je 1550 nukleare Sprengköpfe auf strategische Waffen zu montieren und gefechtsbereit zu halten. Es geht also um interkontinental fliegende Langstreckenraketen, die von Land, von U-Booten oder Bombern abgeschossen werden können. Mit diesen Waffen können sich Russland und Amerika gegenseitig erreichen. Im Parlament erklärte Vizeaußenminister Sergei Rybkov, weshalb er die Zustimmung zur Verlängerung für sinnvoll halte. Ich möchte unterstreichen, dass der Vertrag den Interessen der nationalen Sicherheit Russlands in vollem Umfang gerecht wird. Er wurde nach dem Prinzip der Parität und einer gemeinsamen, unteilbaren Sicherheit entworfen. Und er begrenzt nicht unser Recht, selbstständig über den Bestand unserer strategischen Angriffswaffen zu verfügen, sie zu modernisieren oder neue Typen von Waffen zu schaffen, was in den vergangenen Jahren den USA und der ganzen Welt anschaulich und eindrücklich demonstriert wurde. Damit spielt der Vizeaußenminister zum Beispiel auf den Hyperschallglider Avangarde an, den Russland nach eigenen Angaben entwickelt hat. Er soll einsatzbereit sein. Mit dieser Technik, heißt es von der NATO, befinde sich Russland einen Schritt voraus. Russland hat durch die Verlängerung des Vertrages also keinen Nachteil. Was die Modernisierung des strategischen Nuklearwaffenarsenals betrifft, so nehmen Fachleute an, dass Russland die Bestände der Sowjetunion zu mehr als 80% ausgetauscht hat. In den Vereinigten Staaten hat vor kurzem ein Modernisierungszyklus begonnen. New START 3 wird nun also im Februar 2026 auslaufen. Russland schlägt den Vereinigten Staaten vor, bis dahin sehr viel umfassender als bisher über Rüstungskontrolle nachzudenken. Unter anderem will Moskau darüber sprechen, wie ein Wettlauf im All verhindert werden kann.
Thielko Gries über den Duma-Beschluss zur Verlängerung des New START-Vertrags. Und zum Schluss noch einmal ins Inland. Das Bundeskriminalamt meldet einen Erfolg gegen Cyberkriminalität. Es sei gelungen, die Software Emotet lahmzulegen. Sie wird für tausende Attacken auf private und berufliche Computernetzwerke verantwortlich gemacht. Juli Rutsch.
Allein in Deutschland hat die Software bereits einen Schaden in Höhe von mindestens 14,5 Millionen € verursacht. Emotet gilt bisher als gefährlichste Schadsoftware der Welt. Laut der Zentralstelle für Internetkriminalität und dem BKA konnte Emotet auf betroffenen deutschen Systemen für die Täter unbrauchbar gemacht werden. Besitzer von Computern, die noch infiziert sind, sollen nun informiert werden. In Deutschland hatte die Schadsoftware Emotet eine hohe Zahl von Computern, einzelner Unternehmen, Behörden und zehntausender Privatpersonen angegriffen. Darunter die Stadt Frankfurt am Main, das Klinikum Fürth und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Bei der Aktion konnten die Behörden auch umfangreiches Beweismaterial sichern. An den internationalen Ermittlungen war unter anderem auch Europol beteiligt.
Juli Rutsch über den Erfolg im Kampf gegen Cyberkriminalität zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Silvia Engels war am Mikrofon und über den aktuellen Stand, zum Beispiel im Streit mit AstraZeneca, informiert sie meine Kollegen Schaar ab 23.10 Uhr.